zu dem passt, worüber ich heute Abend gerne zu euch reden möchte, nämlich über die Schönheit. Ich aber ganz gerne ein paar Worte sagen zu dem Miteinladenden zu dem heutigen Abend, nämlich der Akademie 3, der neuen platonischen Akademie. Wir haben uns auch erlaubt, ein paar kleine Folder auf die Stühle zu legen, aus denen man dann noch etwas mehr über diese Initiative erfahren kann, wie meine Frau Christine, die sitzt hier vorne in der ersten Reihe, und ich vor einigen Jahren, ich kann aber nicht genau sagen, wann es wirklich der Fall war, ins Leben gerufen haben, adressieren und hier eine Veranstaltung zu machen, in der es darum gehen soll, so ein bisschen von dem spürbar, fühlbar zu machen, worum es uns in dieser Akademie geht. Worum geht es uns in dieser Akademie? Ich fange mal so an. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich abends die Nachrichten anschaue oder mich im Internet bewege, habe ich manchmal so das Gefühl, in einer Welt zu leben, die, ja, ich sage es mal so, von allen guten Geistern verlassen ist. Und dann staunt man etwas und blickt entgeistert eben in die Texte, die dort stehen, blickt auf die Bilder, die dort veröffentlicht werden und fühlt sich jedenfalls auf irgendeine Weise unwohl dabei. Das, was wir selten finden in der Welt von heute, ist wirklich echte, authentische Begeisterung. Sie sehen schon das Wortspiel, das ich spiele, Entgeisterung, von allen guten Geistern verlassen, Begeisterung. Jedenfalls ist die Vision, die uns Mitglieder und Unterstützer der Akademie 3 vereint, die Vision, dass es an der Zeit ist, wieder etwas Geist in die Welt zu bringen und vielleicht eine Spur von Begeisterung zu hinterlassen, weil es die Begeisterung ist, die Menschen in die Handlung bringt, die sie in die Tat bringt. Ich glaube, wirklich sagen zu können, dass alle großen Transformationsprozesse, die wir in unserer Geschichte wahrnehmen und beobachten können, letztlich von Menschen initiiert worden sind, die begeistert waren, die für eine Idee begeistert waren, die von einer Vision begeistert waren, die von einem guten Geist ergriffen waren. Dann haben wir uns gefragt, ja, was könnte das denn für ein Geist sein, den wir so als eine kleine Vitaminspritze, geistige Vitaminspritze unserer Gesellschaft injizieren könnten? Und da ich nun von meiner akademischen Herkunft her Philosoph bin und vor langen, langen Jahren mal über Platon promoviert habe, fiel mir dann das Wahre, Gute und Schöne ein. Diese drei Begriffe, die eigentlich den Geist zu komprimieren und verdichten, der durch die platonische Philosophie in die europäische Geistes- und Kulturgeschichte eingespeist worden ist und der so gewisse Zeiten und Phasen hatte, in denen er mal aufpoppte und in diesen Zeiten doch auch einiges an Begeisterung in den Kulturen zu entfachen vermochte. Das gilt natürlich besonders für die Zeit der griechischen Antike, von der, wie wir alle wissen, ja doch wichtigsten Inspirationen und Anregungen für die europäische Kulturgeschichte ausgegangen sind. Es gäbe keine Demokratie, kein freiheitliches Denken ohne diese griechische Kultur. Es gilt aber auch für die Zeit der Renaissance, in der ein junger Gelehrter namens Massilio Ficino, ich glaube es war das Jahr 1464, vor den Toren von Athen, von Florenz, in der Villa Careggi eine Nuova Accademia Platonica gründete und sich ganz bewusst wieder in diese platonische Tradition stellte, um den Geist des Wahren, Guten und Schönen neuerlich zum Leben zu erwecken, eben die Renaissance, die Wiedergeburt dieses Geistes zu befördern. Und tatsächlich, diese Nuova Accademia Platonica wurde zu einer Art Epizentrum eben der intellektuellen, geistigen Formation, die wir als Renaissance alle kennen. Ja, ich sagte es bereits, es gab den Platonismus. Platon gründete 386 vor Christus in Athen die erste platonische Akademie, der dann eben die zweite platonische Akademie in Florenz der Renaissance folgte. Und wir dachten uns, ja, also wenn man sonst nichts zu tun hat, dann gründen wir einfach mal die dritte platonische Akademie. Denn es könnte ja sein, dass es wieder an der Zeit ist, diesen Geist des Wahren, Guten und Schönen in die Welt zu tragen. Kleines Detail, was für den heutigen Abend nicht unerheblich ist. Die Akademie, die Platon gegründet hatte, befand sich in einem Garten, dem Hain des Akademos vor den Toren von Athen. Und auch Ficino stellte sich in die gleiche Tradition und gründete seine Nuova Academia in einem Garten. Und von daher passt es ganz wunderbar, dass ich Sie hier alle vor dem Fenster in den, sehen kann, hinter dem sich ein wunderschöner Garten offenbart. Und der Garten ist tatsächlich ein Ort, der für diese Art des Denkens und des Geistes nach gerade prädestiniert zu sein scheint. Weil der Garten ist ein Ort der Lebendigkeit, der Garten ist ein Ort der Schönheit, der Garten ist ein Ort, an dem Menschen sich gerne aufhalten. Es ist vor allen Dingen auch ein Ort der Rückbindung an die lebendige Welt. an die natürliche Welt. Und genau um all das geht es in dieser geistigen Tradition, die wir wieder zu neuem Leben erwecken wollen, dass wir wieder diesen Geist der Lebendigkeit erfahren, dass wir uns von ihm begeistern lassen, um couragiert, zuversichtlich und mutig die Herausforderungen, vor denen wir alle im 21. Jahrhundert stehen, anzupacken. Ich glaube, so etwas brauchen wir. Deswegen haben wir die Akademie gegründet. Die gibt es jetzt seit einiger Zeit. Unsere Arbeit ist noch in den Anfangsstadien. Was wir machen, ist, dass wir einmal im Jahr zu einer Sommerakademie einladen, die im Juli stattfinden wird. Da finden Sie auch einen kleinen Programmflyer für die Sommerakademie, die in diesem Jahr geplant ist. Da werden wir uns des Themas Europa annehmen, weil auch da muss ich Ihnen nicht viel drüber sagen. Das große Projekt Europa, gerade auch die europäischen Institutionen, scheinen auch durchaus ein bisschen Begeisterung vertragen zu können. Und so haben wir uns überlegt, dass wir einfach einmal an einem Ort zusammenkommen mit jungen Leuten, die wir dank eines Sponsors gratis dahin einladen können, um ein paar Tage lang mal zu überlegen, wie sähe denn ein Europa aus, von dem wir glauben, dass es uns alle miteinander begeistern könnte. Dreaming Europe heißt deswegen diese Veranstaltung, bei der wir unsere Träume eines künftigen Europas miteinander teilen wollen. Falls Sie Lust haben, man kann sich dafür anmelden. Ja, und wenn Sie die Idee der Akademie gut finden, stehe ich gerne, auch wenn nur mein Vortrag gehen sollte, hinterher noch für Sie zum Gespräch bereit. Das Gleiche gilt auch von meiner Frau Christine. Man kann uns unterstützen. Die Akademie wird getragen von einer gemeinnützigen Gesellschaft. Das heißt, wir sind auch spendenabzugsfähig. Also wenn Sie Lust dazu haben oder Interesse gewonnen haben, kommen Sie einfach auf uns zu. So, das war die Vorrede und der Werbeblock. Und jetzt kommen wir zur Sache. Oder kommt noch ein Eisverkäufer? Ich glaube heute nicht. Ja. Worüber soll es gehen? Es soll um Schönheit gehen. Schönheit, wir haben vorher überlegt, was könnte das Thema für den heutigen Abend werden. Und klar, der platonische Geist, das Wahre, Gute und Schöne. Aber wir waren sehr schnell bei der Schönheit. Zum einen, weil Christian ja schon diesen Ort hier so im Hinterkopf hatte. Und dann dachte ich mir, okay, Schönheit passt hier wirklich gut zu. Dann der Garten. Und natürlich hat auch Bianca hier als Künstlerin eine gewisse Rolle gespielt. Weil ja es die Schönheit ist, mit der es die Kunst von alters her zu tun hat. In der modernen Kunst vielleicht nicht immer, da werde ich noch etwas zu sagen. Aber grundsätzlich gibt es doch einfach eine enge Verbindung von Kunst und Schönheit. Und dann ist es eben sehr naheliegend, diese Verbindung noch um Wuppertal zu ergänzen. Denn Kunst, Schönheit und Wuppertal, finde ich, gibt einen wirklich guten Reim. Gut. Ja, ich sage es, meine Damen und Herren, die Welt, in der wir leben, ist eine Welt, bei der man sich manchmal fragt, ob wir womöglich wirklich von allen guten Geistern verlassen sind. Es ist jedenfalls eine Zeit, in der wir leben, die eine große Reihe von Herausforderungen für uns alle birgt. Wir haben sehr viele Transformationsprozesse, in denen wir stecken. Ein Thema ist sicherlich der Klimawandel, der alles beherrschend ist, aber dann auch der demografische Wandel, der gerade in der Welt der Unternehmen, mit denen ich auch viel arbeite, immer höher auf der Agenda rückt, weil einfach erkennbar wird, dass es schwieriger werden wird, Menschen zur Arbeit zu bringen, zur Arbeit zu bewegen, einfach weil sie auch immer weniger werden. Wir haben natürlich den digitalen Wandel mit diesen außerordentlichen neuen Technologien, künstliche Intelligenz, generative Algorithmen und so weiter, die das Antlitz der Erde in den nächsten Jahrzehnten nachhaltig verändern werden. Wir haben geopolitische Verwerfungen. Wir stellen fest, dass die Demokratien selbst in Westeuropa zunehmend unter Beschuss geraten sind. Also die Liste der Herausforderungen, vor denen wir alle miteinander stehen, ist vergleichsweise lang. Und das Ganze wird nicht leichter dadurch, dass sich in unserer Welt, gerade hier in Deutschland, vornehmlich in Deutschland, muss ich sagen, in den letzten Monaten noch zunehmend eine Atmosphäre zeigt, die von so etwas wie Unzufriedenheit und Unmut geprägt ist. Es ist jedenfalls nicht gerade eine geistige Großwetterlage, in der wir uns befinden, die einen dazu ermutigen würde, zu glauben, hey, wir kriegen das alles gestemmt miteinander. Ja? Eher habe ich den Eindruck, es liegt so ein bisschen Mehltau auf der Gesellschaft und das wird noch durch eine statistische Erhebung unterstützt, die gerade in den letzten Tagen durch die Medien rieselte, wonach die Deutschen beim Global Happiness Index wieder einige Plätze weiter nach unten gerutscht sind, wohingegen ausgerechnet die Finnen weiterhin beharrlich die Spitze behaupten. So, also es ist eine irgendwie belastete Zeit. Ich habe fast versucht, mit Hölderlin zu sagen, es ist die bleierne Zeit, in der wir uns befinden. Und in diese Zeit nun herein tönt ein Wort, mit dem ich meinen Vortrag beginnen möchte, das, wenn mich nicht alles täuscht, aus dem Jahre 1868 stammt und geschrieben wurde von dem russischen Autor Fjodor Dostojewski in seinem Roman »Der Idiot«. Und dieses Wort lautet, ich weiß nicht genau, wie es im Russischen klingt, und deswegen gibt es auch unterschiedliche Übersetzungen, die kursieren. Aber die gängigste Übersetzung ist schlicht und ergreifend: Schönheit rettet die Welt. Schönheit rettet die Welt. Manchmal heißt es auch, Schönheit wird die Welt retten. Aber es geht jedenfalls um die Rettung der Welt durch die Schönheit. Nicht also künstliche Intelligenz, nicht neue Technologien, nicht Elon Musk, kein Messias, keine Religion, keine Spiritualität, keine neue Ökonomie, kein Kapitalismus, kein Kommunismus, vielleicht überhaupt kein Ismus, außer vielleicht dem Platonismus. Nichts von alledem wird die Welt retten, sondern Schönheit. Schönheit. Wie geht es Ihnen damit? Glauben Sie das?
Ja.
Ja. Okay, ich habe schon ein optimistisches Publikum. Aber vielerorts wird man, wenn man mit dieser These in der Öffentlichkeit auftritt, noch eher Kopfschütteln ernten, Fragen, Blicke und sich die Frage gefallen lassen müssen, ja sag mal, ist das nicht vielleicht doch irgendwie eine romantische Träumerei oder eine intellektuelle Fiktion, jedenfalls eine Fantasterei, die doch vergleichsweise wenig mit der harten Realität, in der wir uns heute befinden, zu tun hat. Schönheit rettet die Welt. So sagt es Dostojewski und so, offen gestanden, Sie ahnen es schon, sage ich es auch, denn ich glaube, für meinen Teil, Dostojewski hat tatsächlich recht damit. Jedenfalls ist es mein Ansinnen, Ihnen diesen Gedanken heute Abend ein wenig schmackhaft zu machen. Dostojewski könnte damit recht haben, wenn er sagt, Schönheit rettet die Welt. Nun, wenn es denn so wäre, nehmen wir mal an, es könnte so sein, dann haben wir allerdings wirklich guten Grund zu der Sorge, dass die Chancen, dass die Welt durch Schönheit gerettet wird, in der gegenwärtigen Epoche nicht sonderlich groß sind. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, Schönheit ist nicht allgegenwärtig. Schönheit scheint eher in bestimmte Randbereiche unserer Welt zurückgezogen zu leben. Sie scheint verdrängt worden zu sein. Jedenfalls habe ich nicht den Eindruck, dass Schönheit dem gesellschaftlichen Diskurs in unseren zumindest westlichen Gesellschaften gegenwärtig prägen wird. Und ich glaube, tatsächlich haben wir ein Problem mit der Schönheit, das ich gerne an drei Punkten deutlich machen möchte. Der erste Punkt ist der Umstand, dass die Welt von heute eben nicht durch den Willen zur Schönheit dominiert wird, sondern sehr viel mehr durch den Willen zum Profit. Es ist letzten Endes eine Epoche des Ökonomismus, wie ich das gerne nenne, in der wir uns heute bewegen. Eine Epoche, in der alle Lebensbereiche von einer Denkweise kolonialisiert worden sind, die vorwiegend danach fragt, wie kann ich Vorteile erwirtschaften? Wie kann ich bestimmte Ziele erreichen? Wie ist es möglich, die Funktionalität der Ökonomie immer weiter voranzutreiben? Für Fragen der Ästhetik und der Schönheit ist hier wenig Platz. Wenn Sie in ein x-beliebiges deutsches Unternehmen gehen und die Frage aufwerfen, was sind eure wichtigsten Ziele, worum geht es euch hier? Dann wird man in der Regel zu hören bekommen, naja, es geht uns darum, Wertschöpfung zu betreiben. Es geht darum, ökonomisches Wachstum voranzubringen. Es geht darum, unsere Aktionäre ihren Dividendenerwartungen zu befriedigen. Aber es geht so gut wie nie darum, Schönheit in die Welt zu tragen. Und da es eben letztlich die Ökonomie ist, die spätestens seit den 1990er Jahren zur alles dominierenden Organisationsform einer globalisierten Welt geworden ist, hat es die Schönheit in einer solchen global ökonomisierten Welt zunehmend schwer, sich überhaupt noch in irgendeiner Weise behaupten zu können. Schauen wir uns einfach an, wie es um die Produkte bestellt ist. Bei den Produkten geht es nicht darum, dass sie besonders schön sind, sondern es geht darum, dass sie sich gut verkaufen auf dem Markt. Wenn Schönheit oder Gefälligkeit des Äußeren vielleicht dazu beiträgt, die Verkaufschancen zu steigern, dann nimmt man das gerne in Kauf. Aber es ist nicht das primäre Ziel, Schönheit zu generieren. Das Gleiche gilt im Wesentlichen für die Architektur. Wenn Christian seine Finger im Spiel hat, ist das immer ein bisschen anders, das weiß ich. Aber wenn man sich anschaut, wie in den letzten 50, 60, 70 Jahren gebaut worden ist, dann sieht man, dass doch sehr stark funktionale Aspekte dominieren und ästhetische Aspekte immer stärker in den Hintergrund gedrängt worden sind. Auch die Natur wird nicht mehr primär als ein Ort der Schönheit wahrgenommen, sondern sehr viel mehr als eine Ressource für ökonomische Ausbeutung. ob nun in Gestalt von Rohstoffnutzung oder in Gestalt der Tourismusindustrie, die eben die Natur als ein Ressort, ein Refugium für gestresste Stadtbürger vermarktet. Wir erleben es überall, die Dinge werden zu Ware konvertiert, sie werden vermarktet, aber die Rolle der Schönheit ist dabei allenfalls so zu sehen, dass es vielleicht alles etwas gefälliger wird. Das kann auch ganze Industriezweige oder Wirtschaftszweige begünstigen, denken wir nur an die plastische Chirurgie, die letzten Endes auch die Menschen darin unterstützt, dass sie selber auf dem großen Marktplatz des Lebens in einer Aufmerksamkeitsökonomie für sich selber mehr Wettbewerbsvorteile durch ein entsprechend gefälliges Äußeres vereinen können auf sich. Aber auch da ist die Schönheit wiederum in den Dienst eines ökonomischen Mindsets genommen und nicht mehr ein primäres Motivationskriterium für menschliche Kulturleistung, für menschliches Handeln. Der zweite Punkt neben dem Ökonomismus hängt eng damit zusammen und ist dasjenige, was ich den Konsumismus nennen möchte, bei dem es nun nicht so sehr darum geht, dass die Schönheit sich aus der Welt der Dinge und der Objekte, der Architektur und unserer Naturerfahrung zurückgezogen hat, sondern dass wir selber als Menschen den Sinn für die Schönheit zunehmend einbüßen. Ich werde darauf später nochmal zu sprechen kommen, aber was wir in der gegenwärtigen Welt erleben können, ist, dass wir Schönheit oder dass wir schöne Dinge, Kunstwerke, Architektur und dergleichen mehr mit der Haltung von Konsumenten wahrnehmen, dass wir sie konsumieren. Was das genau heißt, wäre einen eigenen Abendvortrag wert. Aber der entscheidende Punkt ist, dass wir uns eigentlich nicht mehr auf ein wirkliches Gespräch, auf eine Konversation mit den Dingen einlassen. Wir laufen mit unseren Smartphones durch die Gegend, fotografieren vielleicht ein Kunstwerk im Museum oder eine schöne Landschaft durch die Panoramascheibe des Reisebusses. Aber wir lassen die Dinge nicht mehr wirklich auf uns wirken. Und dadurch verliert Schönheit, wie ich Ihnen im Laufe des Abends noch nahebringen möchte, ihre Wirksamkeit. Und wenn sie ihre Wirksamkeit verliert, verliert sie in gewisser Hinsicht auch ihre Wirklichkeit. Sie büßt damit ihr Wesen ein und gerät eben, wie so vieles andere in unserer ökonomisierten Welt auch, zu einer konsumierbaren Ware, die man zu Markte tragen kann, die man dort handeln kann, aber die Menschen in der Tiefe ihres Herzens nicht mehr erreicht und dadurch ihre Begeisterungsfähigkeit einbüßt, die mir, wie ich Ihnen ja schon am Anfang gesagt habe, so wichtig ist und die mir gerade beim Thema Schönheit so bedeutungsvoll erscheint. Wir haben also das Phänomen des Ökonomismus und des Konsumismus, die der Schönheit oder der Wirklichkeit der Schönheit in unserer Welt abträglich sind und es unwahrscheinlich erscheinen lassen, dass Schönheit tatsächlich die Welt retten wird. Wir haben darüber hinaus aber drittens auch noch ein weiteres Phänomen, an dem wir die Krise der Schönheit ablesen können, und das ist bedauerlicherweise ausgerechnet die Kunst, die es von alters her eben mit der Schönheit zu tun hatte. Für Generationen von Künstlern seit der griechischen Antike bis weit ins 19. Jahrhundert, noch ins frühe 20. Jahrhundert hinein, war es eine Selbstverständlichkeit, dass Kunst den Auftrag hat, Schönheit zu produzieren und zu generieren. Wenn sie irgendwie einen x-beliebigen Renaissance-Künstler gefragt hätten, sag mal, was macht ihr hier? Hätten die gesagt, Schönheit, was sonst? Man wollte Schönheit erzeugen. Mit dieser Idee hat die moderne Kunst im 20. Jahrhundert zu brechen begonnen, spätestens seit der Avantgarde, die ein neues Kunstverständnis implementiert hat, wonach die Kunst nicht mehr primär, ich bleibe jetzt nochmal bei der platonischen Trias, schön sein wollte, sondern sie wollte sehr viel mehr wahr sein. Sie wollte letztlich die Philosophie beerben und eine Wahrheit zur Geltung bringen, die durch Philosophie, Wissenschaft und überhaupt die technisierte, ökonomisierte moderne Welt zunehmend in Vergessenheit geraten ist. Und in der Welt von heute, ich sage nur das Stichwort Documenta, erleben wir es, dass die Kunst darüber hinaus auch den Anspruch erhebt, gut sein zu wollen. Sie ist immer stärker moralisch geworden und möchte moralische Botschaften in der Gesellschaft implementieren, moralische Werturteile den Menschen nahebringen, aber hat es darüber hinaus zunehmend aus den Augen verloren oder vielleicht auch als nebensächlich oder unwesentlich betrachtet, Schönheit produzieren zu wollen. Also wir haben eine ganze Reihe von Faktoren, die erkennbar machen, dass die Schönheit sich aus der Öffentlichkeit, aus unserer Gesellschaft zunehmend zurückgezogen hat. Und das hat einen sehr kritischen, konservativen Zeitbeobachter wie den englischen Philosophen Roger Scruton dazu bewogen zu sagen, dass wir heute in einer Zeit leben, die er The Age of Ugliness nennt. Das Zeitalter der Hässlichkeit. Wenn das zutrifft, wenn wir wirklich in einem Age of Ugliness oder in einer World of Ugliness leben, dann stehen die Chancen für eine Rettung durch Schönheit natürlich nicht allzu gut. Dann scheint das Rettende in weite Ferne gerückt zu sein. Aber da kommt mir Höller in den Sinn, von dem ja das am meisten zitierteste Wort lautet, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Vielleicht also wächst ja das Rettende, die Schönheit oder vielmehr der Sinn für Schönheit, gerade da, wo die Gefahr am größten geworden ist. Dieses berühmte Wort von Hölderlin wird meistens nur mit dieser Zeile zitiert und man vergisst die Zeile, die davor steht, die lautet, nah ist und schwer zu fassen der Gott. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Vielleicht ist es ja mit der Schönheit gar nicht so viel anders. Vielleicht ist ja auch sie nah, aber schwer zu fassen. Wo nah ist und schwer zu fassen, die Schönheit. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Wie wäre es damit? Schauen wir mal. Wenn es denn also stimmen sollte, dass die Schönheit vielleicht doch nah ist, dass sie gar nicht so weit in der Ferne liegt oder sich so weit zurückgezogen hat, dann können wir ja mal überlegen, wo wir sie denn eigentlich suchen müssen. Oder wo wir eine reale Chance haben, sie zu finden. Wo also liegt die Schönheit, meine Damen und Herren? Wo liegt die Schönheit? Was ist die landläufige Antwort im 21. Jahrhundert? Die Schönheit liegt
im Auge des Betrachters.
Dankeschön. Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. So, sorry, wenn ich das jetzt mal so sage, so pfeifen es die Spatzen von den Dächern. Und das schon seit einiger Weile. Man könnte es ziemlich genau datieren, eigentlich seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, einer Epoche, in der der englische Aufklärungsphilosoph David Hume einmal in seinem Essay Of the Standard of Taste die bemerkenswerten Worte fand. Beauty is no quality in things themselves. It exists merely in the mind which contemplates them, and each mind perceives a different beauty. Also spontan übersetzt, Schönheit ist keine Qualität, die in den Dingen selbst läge. Sie existiert ausschließlich in dem Geist, in dem Kopf derer, die die Schönheit betrachten. Und jeder Mind, jeder Geist, jedes Denken, jeder Kopf, nimmt eine andere Schönheit wahr. So David Hume. Seit Hume diese Worte formulierte, gilt als ausgemacht, dass Schönheit, wie wir gehört haben, im Auge des Betrachters liegt, dass sie also eine subjektive Qualität ist. Und darin ist sie auch relativ, weil jedes Subjekt Schönheit auf eine andere Weise gewahrt, ist jede Suche nach objektiven, verlässlichen, quasi wissenschaftlichen Kriterien oder Standards, nach denen man ermessen könnte, ob etwas schön ist und wenn ja, warum es schön ist, letztlich vergebens. Die Schönheit wird in der Mitte des 18. Jahrhunderts, aus philosophiegeschichtlichen Gründen, die etwas damit zu tun haben, dass sich das Subjekt neu als die Mitte der Welt empfindet, zu einer Sache des Geschmacks. Zu einer Sache des Geschmacksurteils und nicht länger zu einer Aufgabe, die man mit einer gewissen Kenntnis und Kompetenz erfüllen könnte. Ein anderer namhafter Philosoph, der in die gleiche Kerbe gehauen hat und dann diesen Gedanken der Subjektivierung der Schönheit weiter Vorschub geleistet hat, ist, ich muss ihn in diesem Jahr erwähnen, weil er gerade in einigen Wochen den 300. Geburtstag gehabt hätte, Immanuel Kant. Kant hat in seiner ästhetischen Philosophie, die in seiner Kritik der Urteilskraft, ich glaube 1791, wenn mich nicht alles täuscht, den Gedanken vorgetragen, dass die Wahrnehmung oder Schönheit, ganz im Sinne von Hume, da war ich mit ihm ausnahmsweise mal einer Meinung, dass die Schönheit in der Tat im Subjekt des Menschen selbst verortet ist. Das heißt, dass der Satz, das ist schön, in Wahrheit eine falsche Assoziation auslöst, nämlich die, dass ich, wenn ich diesen Satz ausspreche, etwas über dieses Objekt sagen würde. Dass ich dieses Objekt daraufhin beurteilen würde, dass ich sage, Schönheit ist eine Qualität, die diesem Objekt zukommt. Schönheit ist ein Attribut, das ich einem Gegenstand urteilend zusprechen kann. Kant sagt, so ist es in Wahrheit nicht. Wenn ich sage, das ist schön, sage ich nichts über das Objekt, aber sehr viel über mich selbst. Was ich damit versprachliche, ist bestenfalls die Wirkung, die dieses Etwas auf mich auslöst. Aber grundsätzlich ist es zunächst einmal eine Aussage, die ich über meinen eigenen Gemütszustand treffe. Und zwar über einen Gemütszustand, den Kant als ästhetische Wahrnehmung beschreibt. Was meint er damit? Das ist nicht ganz leicht zu verstehen, aber ich möchte versuchen, Ihnen trotzdem einen kleinen Eindruck davon zu geben. Die ästhetische Wahrnehmung, wie Kant sie beschreibt, ist allen voran ein Gefühl der Freiheit. Wenn ich etwas schön nenne, drücke ich damit aus, dass ich mich im Gegenüber zu diesem Etwas, dem ich das Prädikat schön zuspreche, frei fühle. Und Freiheit war für das ganze 18. Jahrhundert eine Gottheit. Das war es, was die Menschen hören wollten. Die Erfahrung von Schönheit macht uns frei. Frei wovon? Frei davon, dieses Etwas, von dem ich sage, ist er schön, verstehen zu müssen. Frei davon, damit irgendetwas anfangen zu müssen. Ich muss nicht wissen, was das ist, von dem ich sage, das ist schön. Ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht genau, was das hier ist. Ich weiß schon, was das ist. What the hell is this? Ist das nicht nur oder ist das eine Abbildung des menschlichen Gehirns? Egal, ich weiß es nicht. Ich muss es aber auch nicht wissen, ist die gute Nachricht von Immanuel Kant. Sondern es reicht völlig, wenn ich mir das angucke und sage, schön, es reicht vollkommen. Ich muss auch nicht wissen, was das kosten würde. Wenn ich fragen würde, was das kostet, würde ich das mit einem ökonomischen Blick wahrnehmen. Wenn ich fragen würde, was ist das, würde ich es mit einem wissenschaftlichen Blick, wissenwollenden Blick wahrnehmen. Wenn ich es aber mit einem ästhetischen Blick wahrnehme, dann geht mich das alles gar nichts an. Dann reicht es mir, mir das anzuschauen und zu sagen, schön. Und genau das, dass ich das nicht verstehen muss, dass ich auch nichts damit anfangen muss, dass ich damit keinen Handel treiben muss, all das versetzt mich in eine Gemütslage, die Kant das freie Spiel der Erkenntniskräfte nennt. Und dieses freie Spiel der Erkenntniskräfte heißt, dass ich kann es einfach auf mich wirken lassen, ohne dass ich es in irgendeiner Weise katalogisieren, einordnen, spezifizieren, quantifizieren oder sonst was muss. Dieses freie Spiel der Erkenntniskräfte nennt Kant auch ein interesseloses Wohlbefinden. Ich muss mich dafür nicht interessieren. Ich muss nicht mal davon ausgehen, dass es dieses Ding hier wirklich gibt. Weil es geht hier nicht um dieses Ding hier, sondern es geht ausschließlich um die Wirkung, die es auf mich ausübt. Es geht lediglich auf das, um das, was das mit mir macht. Das könnte alles Fiktion sein. Ich könnte hier jetzt irgendwie im Metaverse sein, so eine Brille aufhaben und würde sowas darin sehen, was es überhaupt nicht gibt. Also in der realen, physisch-materialen Welt. Ist völlig unerheblich.
Was wichtig ist für die Erfahrung der Kunst, so wie Kant sie beschreibt, die Erfahrung der Schönheit, pardon, ist, dass es eine Wirkung auf mich ausübt, die mich in diesen Zustand des interesselosen Wohlgefallens, diesen Zustand der Freiheit versetzt. Kant war übrigens, by the way, deshalb der Meinung, dass die reinste Schönheit dort zu finden ist, wo man gar nicht weiß, was das, was einem dort als schön erscheint, ist. Ornamente zum Beispiel. Ornamente oder wie nennt man sowas? Arabesken, also reine Form oder die Musik. Ja, bei der Musik kann ich auch nicht irgendwie mich fragen, was sagten wir das hier? Es ist eben keine Sprache, die wir kognitiv begrifflich dechiffrieren könnten. Aber wir können uns sozusagen gerade der reinen sinnlichen Wahrnehmung und diesem freien Spiel letztlich überlassen und hingeben.
Was hier aber passiert, ist nun Folgendes. Die Schönheit, wie gesagt, wird letztlich auf dasjenige zusammengedampft, was sie bei den Menschen auslöst. Und das, was sie bei den Menschen auslöst, so dachte sich Kant, ist ein Wohlgefallen, ein gutes Empfinden, dieses Empfinden der Freiheit. So, und da kommen jetzt im späten 19. Jahrhundert und im frühen 20. Jahrhundert einige Künstler und sagen, dann machen wir nicht mit. Wieso sollen wir hier den Leuten ein schönes Gefühl machen? Das ist doch nicht die Aufgabe der Kunst. Die Aufgabe der Kunst ist es vielmehr, die Menschen wachzurufen, ihnen gerade diesen schönen Schein, diese Illusion, die Welt wäre in Ordnung und alles wäre schiedlich, friedlich, diese Illusion wollen wir gerade zertrümmern. Es war vor allen Dingen Nietzsche, der diesbezüglich ganz zentrale, wichtige Impulse gegeben hat. Nietzsche war derjenige, der sagte, eine Kunst, die lediglich Wohlgefallen erzeugen will, ist eigentlich eine Lüge. Sie betrügt die Menschen um die Wahrheit des Lebens, weil das Leben ist nicht nur alles sozusagen Friede, Freude, Eierkuchen, rosa Wölkchen, Sonnenschein, Harmonie. Nietzsche sprach davon dem Apollinischen, sondern das Leben ist wild, unkontrollierbar, dionysisch, wie er es nannte. Und genau das wollten die Künstler des 20. Jahrhunderts sein. Sie wollten dionysisch sein. Der Dichter und Autor Gottfried Benn schrieb irgendwann in den 1920er Jahren mal den Satz: Wir wollen den Rausch, wir rufen den Dionysos. Und das ist sozusagen ein Fanal der avantgardistischen Kunst, die mit allem Gefälligem, allem Ästhetischen zu brechen sich anschickte, um eben die Wahrheit, die wilde Wahrheit des Lebens neu zur Geltung zu bringen. Und von dem Tag an zog sich die Schönheit aus der avantgardistischen Kunst der Moderne zurück. Die Künstler wollten nun nicht mehr schöne Werke produzieren, sondern sie wollten Wahrheit, sie wollten die Menschen wachrufen, sie wollten sie aus ihrer bourgeoisen Behäbigkeit herauslösen und mit den Realitäten des Lebens konfrontieren. Das war ein ehrenwertes Unterfangen. Ob es der avantgardistischen Kunst wirklich gelungen ist, möchte ich gar nicht beurteilen. Tatsache aber ist, dass dadurch diese Situation, von der ich eingangs sprach, entstanden ist, dass sich die Schönheit aus der Kunst zurückgezogen hat. Und dass eben die Kunst der Gegenwart nicht mehr primär mit dem Anspruch oder dem Willen zur Schönheit in Erscheinung tritt. Ihrem eigenen selbstverständlich nach. Ihrem eigenen Selbstverständnis nach. Was macht das mit der Schönheit? Ist die Schönheit nun aus der Welt verschwunden? Nein, ich glaube eben, dass sie nicht verschwunden ist. Ich glaube, sie ist nach wie vor da. Wir müssen vielleicht nur noch mal etwas anders hinschauen. Vielleicht liegt ja auch das Problem darin, dass die Erwartungshaltung, mit der wir nach Schönheit fragen, uns in die falsche Richtung lenkt. Dass Schönheit gar nicht unbedingt das ist, was im Zuge des 18. Jahrhunderts durch Hume und Kant propagiert worden ist, sondern dass wir vielleicht doch die Schönheit nochmal mit anderen Augen betrachten sollen. Oder dass wir versuchen, ein anderes Konzept, eine andere Idee von Schönheit zu entwickeln, die es uns dann auch erlaubt, sie neuerlich sehen zu lernen. Es könnte ja das Problem sein, dass es gar nicht die Schönheit es ist, die uns abhanden gekommen ist, sondern dass unser Blick getrübt ist, dass unsere Augen müde geworden sind, dass unsere Sicht unscharf geworden ist, dass wir es verlernt haben, die Schönheit in der Welt zu erblicken. Vielleicht auch deswegen, weil die Künstler, so wie es über Jahrhunderte der Fall war, uns nicht mehr darin unterrichten oder uns darin schulen, Schönheit erkennen zu können. Vielleicht sind es unsere Konzepte, die uns im Wege stehen. Vielleicht sind es unsere Konzepte, die es der Schönheit schwer machen, das rettende Potenzial, das in ihr schlummert, wirklich zur Entfaltung zu bringen. Wenn es so wäre, und diese Spur würde ich gerne für einen Augenblick noch mit euch und Ihnen weiter verfolgen, dann stellt sich nun natürlich die Frage, ja, was können wir denn tun, um unseren Sinn für die Schönheit, unseren Blick für das Schöne zu klären, neuerlich zu schulen?